Manchmal im Leben können wir von etwas total überzeugt sein und absolut gewiss sein und sicher sein. Wir sagen, wir waren ja da, ich habe es erlebt, ich war dabei, ich habe es gesehen, ich weiß, so ist es gewesen und wir sind trotzdem daneben. So was gibt es. Gestern Abend war ich absolut überzeugt, dass ich im Mai hier war. Und ich konnte auch genau sagen, was ich im Mai diesen Jahres gelehrt habe. Aber dann wurde ich mit der Realität konfrontiert, dass Tine im März Geburtstag hat. Und sie weiß ganz genau, dass wir an ihrem Geburtstag hier waren. Und als sie das sagte, konnte ich mich auch erinnern, weil ihre Familie dann gekommen ist am Sonntag. Also war ich nicht im Mai hier, also habe ich auch nicht im Mai über das erste und größte Gebot geredet. Und dann habe ich im Computer nachgeschaut und ich war im Mai 2010 hier und habe, oder wir zusammen, und haben über das erste und größte Gebot gesprochen. So, ich war dabei, ich bin total überzeugt, kann sagen, was du willst, ich war da, ich weiß es, und trotzdem war ich daneben. Es gibt solche Dinge. Die Tatsache, dass wir hundertprozentig überzeugt sind, ist nicht der Beweis, dass wir richtig sind. Man kann hundertprozentig überzeugt sein und ist trotzdem verkehrt. Und das gibt es nicht nur in solchen terminlichen Erinnerungen, die ja noch relativ harmlos sind, sondern das gibt es auch in den wichtigen Fragen des Glaubens. Gestern habe ich über Glaube an Jesus gesprochen und es gibt viele verschiedene Vorstellungen und Konzepte über was Glauben an Jesus ist. Aber es gibt auch eine Sichtweise oder eine Form des Glaubens, die Gott erfunden und die Gott geboten hat. Und das ist die eine, die er haben will und die richtig ist und die funktioniert. Und es gibt viele, viele Menschen, die glauben, dass sie glauben. Und wenn du sie fragst, sie werden hundertprozentig überzeugt. Aber wenn du am Maßstab Gottes ihren Glauben anschaust, musst du sagen, sie sind getäuscht. Es ist so. Es ist so. Gott ist der Erste und der Letzte und er beurteilt unser Leben und er beurteilt unseren Glauben. Und er darf sagen, du bist zwar völlig überzeugt, aber leider von der Lüge. Weil Gott ist die Wahrheit. Leider habe ich nur einen Teil dessen gestern bringen können, was eigentlich zu dem Ganzen gehört. Glauben an Jesus, so bevor wir zu Punkt 2 kommen, müssen wir noch ein bisschen 1a, 1b noch ein bisschen dranhängen. Aber nur ein bisschen, weil dann andere Dinge packe ich dann in Punkt 2 hinein. Ich habe ja gesagt, ich spreche über diese drei Gebote Jesu. Das sind die grundlegenden Gebote, mit denen alles anfängt. Glaubt an mich, kommt zu mir und bleibt in mir. Das sind die drei grundlegenden Gebote. Es gibt viele verschiedene Gebote, aber wie in der Schule, wenn wir nicht mit dem Anfang anfangen und in die Mitte springen, wir werden nichts kapieren und nichts auf die Reihe kriegen. Es gibt Gebote wie Feinde zu lieben. Die sind gültig, die sind wichtig. Aber wenn wir die ersten Dinge nicht gelernt haben und praktizieren, dann werden wir scheitern in diesen Dingen. Oder nehmen wir so ein wesentliches Gebot für den Glauben und für die Nachfolge. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und sich selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Wenn wir so durch die Gemeinden reisen, da sind so viele liebe, aber voll oder weitestgehend ahnungslose Geschwister. Ich weiß, ich würde mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und sage, erkläre in zwei intelligenten Sätzen, was es heißt, täglich dein Kreuz zu nehmen. Und dann würde ein Riesengestammel losgehen. Ja, und man würde es nicht erklären können. Aber weißt du, die erschreckende Tatsache ist, was du nicht erklären kannst, hast du nicht verstanden. Und was du nicht verstanden hast, wirst du mit Sicherheit nicht leben. Höchstens ausnahmsweise mal zufällig, ohne dass du es dann selber mitkriegst. So, wir müssen genau sein, wir müssen hinschauen, wir müssen hören und wir müssen offen sein und wir müssen fragen und wir müssen bereit sein für die Möglichkeit, vielleicht haben wir Ideen über Gott, über das Leben mit Gott, über Glauben an Jesus, die kommen irgendwoher, vielleicht sogar von gelehrten, wunderbaren Menschen, aber sie sind nicht im Einklang mit dem Wort Gottes. Und was wir dann zu tun haben, und wir wollen diese Haltung haben, wir ehren diese Menschen, unsere geistlichen Vorfahren, unsere geistlichen Väter, wir ehren sie, aber wir sagen, sorry, an diesem Punkt müssen wir der Wahrheit folgen. Wir können nicht sagen, das sind unsere Väter, die wir uns schon gewusst haben, wiewohl wir es selber sehen. Es ist nicht Bibel, es ist nicht die Wahrheit. Väter ehren heißt nicht, ihre Fehler blind zu wiederholen und zu denken, es wird schon gut gehen. Das heißt nicht, die Väter zu ehren, sondern zu ehren für all das Gute, was sie getan haben, was sie uns gegeben haben und was sie uns hinterlassen haben. Aber die Dinge, die mit dem Licht Gottes, das jetzt scheint, nicht im Einklang sind, die nicht mit diesem Buch in Übereinstimmung sind, die legen wir beiseite. Ohne eine Haltung der Verachtung gegen diese Menschen, die uns gelehrt haben, aber mit einer Haltung der Hochachtung vor Jesus. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Weil es so viele verschiedene Formen von Glauben heutzutage gibt. Und auch so viele verschiedene Jesusse gibt. Und gestern habe ich gesprochen, Glaube an Jesus fängt damit an, dass wir die Wahrheit, die die Schrift uns bringt über Jesus, dass wir die annehmen und uns dazu stellen. So ist, wenn Paulus davon redet, dass Verführung geschieht dadurch, dass ein falscher Jesus verkündigt wird, ein falsches Evangelium und Menschen, indem sie das blind und gutgläubig annehmen, einen religiösen Geist empfangen. Dann wird es an der Zeit, dass wir sagen, hey, an welchen Jesus glaube ich überhaupt? Und wir treffen andere Menschen, vielleicht mit Fisch auf dem Auto, oh, ich glaube auch an Jesus. Es wird Zeit, dass wir fragen, an welchen? Weil es so viele gibt. Und Menschen glauben an Jesus, der nicht physisch auferstanden ist. Menschen glauben an Jesus, der nicht die Schrift hochgeachtet hat und gesagt hat, das ist inspiriert vom Heiligen Geist und das wird niemals geändert werden. Sie glauben an einen anderen Jesus. Sie glauben an einen Jesus, der heute Homosexuelle trauen würde. Sie glauben an einen Jesus, der keine Wunder getan hat und der auch nicht vorhat, wiederzukommen. Sie glauben an irgendetwas, aber nicht an einen Jesus der Bibel. Und es ist sowas Gefährliches, was Paulus da sagt. Wer an einen anderen Jesus glaubt, empfängt einen falschen Geist. Und das Gefährliche an dieser Tatsache ist, dieser falsche, dieser religiöse Geist wird sich in unserem Leben immer weiter ausbreiten. Und er wird das Licht, das wir einmal hatten, völlig ersticken. Und wir werden Frieden bekommen, die dümmsten Dinge zu tun, die gegen dieses Buch und die gegen Gottes Wesen und gegen Gottes Ordnung sind. Und wir werden mit den Unschuldsaugen den Seelsorger anschauen. Was willst du? Ich habe Frieden. Wenn ich über etwas Frieden habe, was gegen dieses Buch ist, dann ist dieser Friede vom Teufel. Im günstigsten Fall von meinem Fleisch. Aber wahrscheinlich von einem religiösen Geist. So religiöse Geister sind real. Wenn wir an Geister denken, wir denken an Kongo. Irgendwo im Busch. Europa wimmelt von religiösen Geistern. Wimmelt. Das heißt nicht, dass wir Angst haben sollen, dass wir irgendwie eingeschüchtert sein sollen und Hilfe, oh, jetzt traue ich überhaupt nichts mehr, meine eigene Bibel lese nicht mehr und dem Verkündiger nicht mehr. Nein, das heißt nur, dass wir auf der Hut sind und dass wir prüfen, was glauben wir überhaupt? Was ist das Fundament unseres Glaubens? Wer ist dieser Jesus, an den ich eigentlich glaube? Welchen Jesus rufe ich da an? So, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil oder ein Merkmal des echten Glaubens. Wir glauben an den Jesus der Bibel. Aber das ist nur der Anfang. Das sind die Tatsachen, die Wahrheiten über Jesus. Ja. Aber dann auch ganz persönlich. Wir glauben, dass Jesus für uns das ist, was er über sich selber sagt. Nicht nur diese grundsätzlichen Dinge, die ich gestern ein bisschen erklärt habe, sondern ganz praktische Dinge. Er ist dein und mein guter Hirte. Ich glaube das. Das heißt, er hat Verantwortung für mein Leben. Er wacht über mir. Er kümmert sich. Er weiß, was ich brauche. Und ich kann ihm vertrauen. Und ich kann sicher sein, seine Absichten sind gut. Er ist ein guter Hirte. Er weiß, was mir fehlt. Er weiß, was ich brauche. Er trägt Verantwortung. Das heißt nicht, dass ich verantwortungslos bin, aber er kümmert sich um mich. Und er möchte, dass ich auf ihn schaue, dass ich ihm zuhöre, dass ich lerne, dass ich mich willig erziehen lasse und so weiter und so weiter. So, da gibt es so viele Beschreibungen im Wort Gottes, wer Jesus ist für mich. Und ich nehme das persönlich. Und ich ergreife das und ich erlaube das aus diesem Konzept oder dieser einen Wahrheit. Erfahrungen werden. Die Erfahrung, die aus dieser Wahrheit kommt, Jesus ist der gute Hirte, ist Geborgenheit, Sicherheit, Schutz. Ich weiß, ich bin an seiner Hand. Ich gehe mit ihm. Er passt auf. Er leitet mich. Er überschaut die Dinge auch, die in mein Leben hineinkommen. So, Glauben an Jesus heißt, ich ergreife persönliche Wahrheiten oder ergreife die Wahrheiten über ihn persönlich. Und wenn es echt ist, früher oder später, nicht sofort auf Knopfdruck, weil ich es sehe und ergreife, aber wenn ich dabei bleibe, wird dieser Glaube Erfahrungen hervorbringen. Erfahrungen in mir. Wenn ich jahrelang an Jesus glaube und bin immer noch wie ein aufgescheuchtes Hühnchen und völlig gestresst und ohne Ruhe und ohne Sicherheit und ohne Zuversicht, dann muss ich mich fragen, ist er wirklich mein guter Hirte? Weil wenn ich das glaube, kommt eine Sicherheit, kommt eine Geborgenheit, kommt eine Gelassenheit. Stell dir jemanden vor, der in extremen Schulden ist und Montagmittag, 12 Uhr, muss er bezahlen oder er geht ins Gefängnis. Und es ist eine solche Summe und er weiß, er hat keine Chance, die aufzubringen bis Montagmittag. Dieser arme Mensch wird von Samstag zu Sonntag sehr schlecht schlafen. Ganz gewiss. Und von Sonntag zu Montag wird er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr schlafen. Warum kann er nicht schlafen? Weil er weiß, was Montagmittag um 12 passiert. Er hat es in sich, er ist gewiss. So, er dreht sich von einer Seite auf die andere, kann nicht schlafen. Nachts um 2 klingelt das Telefon. Sein bester Freund, der noch zudem Multimillionär ist, sagt, du, ich bin geweckt worden vom Herrn, ich soll dich anrufen. Ich weiß nicht, wie hoch deine Schulden sind, aber ich sage dir eins, ich werde sie alle bedecken. Gleich morgen früh, wenn die Bank aufmacht, gehe ich hin und überweise, was du brauchst und gebe dir den Überweisungsbeleg. Ist nicht ein Wildfremder, sondern sein bester Freund, von dem er weiß, er ist für ihn und er hat das Geld. Nach diesem Anruf, entweder vor Freude kann er nicht schlafen, oder aber der ganze Stress fällt von ihm ab und er wird selig schlafen. Wenn er weiterhin sich wälzt von einer Seite auf die andere, oh, das wäre so schön, wenn das klappen würde, oh, das wäre so wunderbar, wenn er wirklich die Wahrheit gesagt hätte. Mann, das wäre das Ding überhaupt, wenn das stimmen würde. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Er würde weiter sich von einer Seite zur anderen wälzen und keinen Schlaf finden. Warum? Nicht, weil das Geld nicht unterwegs ist. Der kann doch morgens um 10 sich sorgen, das Geld ist schon längst unterwegs. Um 9 bei der Bank, das Geld ist losgeschickt, das Geld kommt rechtzeitig an. Aber er glaubt nicht, er vertraut nicht. Was will ich damit sagen? Vertrauen führt zu Erfahrungen. Friede ist eine Erfahrung in unserem Innern. Das ist eine gefühlsmäßige Erfahrung. Es gibt Leute, die sagen, oh, Gefühle, lass die Gefühle weg beim Glauben, wir brauchen keine Gefühle. Das ist nicht, was Jesus sagt. Er sagt, vertraut mir. Euer Vater im Himmel, er weiß, was er braucht. Er kümmert sich um euch. Warum sagt Jesus das? Damit wir Frieden haben, damit wir Freude haben, damit wir Zuversicht haben. Wenn wir seine Wahrheiten annehmen, dann hat das Reaktionen in uns, die wir nicht künstlich irgendwie erzeugen müssen, die einfach sich einstellen werden, weil wir glauben. Genauso wie Unglaube gefühlsmäßige Reaktionen. Stress, Unfriede, Sorge sind auch gefühlsmäßige Reaktionen. Das sind die Früchte des Unglaubens. Und Friede und Zuversicht und Sicherheit und Geborgenheit sind Früchte des Glaubens. Wir glauben ihm, dass er wirklich sein Wort hält, dass er wirklich für uns das ist, was er gesagt hat. So, wir glauben nicht nur theologische Wahrheiten über das historische Leben von Jesus, sondern wir vertrauen, dass er heute für uns, für mich, das ist, was er gesagt hat, dass er ist. Und das wird zu gefühlsmäßigen Erfahrungen führen. Und die brauchen wir. Die brauchen wir. Jesus will, dass wir im Frieden sind. Er will, dass wir in Geborgenheit sind. Er will, dass wir uns an ihm und am Leben freuen. Er will nicht, dass wir gestresst, bedrückt oder gelangweilt oder genervt sind. Das ist nicht sein Plan. Das ist der Plan des Teufels. Aber Jesus sagt, ich habe diese Dinge zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Die Frucht, dass wir seine Worte annehmen, ist Frieden. Er ist mein Friedefürst. Halleluja. Halleluja. Und Jesus ist die Quelle, aus der etwas strömt, was die tiefsten Bedürfnisse, die ich habe und die du hast, stillt. Glaube an Jesus heißt, gesättigt zu werden. Heißt, dass die Leere aufhört, dass der Durst aufhört, dass ich Erfahrungen mache, die alles übersteigen und alles übertreffen, was ich sonst irgendwo erleben kann. Ein Glaube, der nicht zu einer Sättigung führt, ist nicht der Glaube der Bibel. Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Da siehst du, wie das schon verbunden ist. Wenn ich glaube, dass er diese lebendige Quelle ist, werde ich auch kommen. Wenn ich das gar nicht glaube, dann kommt auch Punkt 2, kommt zu mir überhaupt nicht in Aktion. Ja? So, bevor ich zu ihm komme, muss ich wissen, was erwartet mich? Wer ist er? Was bietet er an? Ja, genauso wie du eine Speisekarte im Glaskasten vorm Restaurant studierst und sagst, lohnt es sich. Ja? Du musst wissen, was dich erwartet. Ja? Du gehst da nicht so rein, sagst, ja, keiner hat's mir empfohlen, sieht auch aus wie eine Bruchbude, aber es kann ja doch gut gehen. Nein, du gehst dahin, weil du heiße Tipps bekommen hast und weil das irgendwie einen guten Ruf hat. Weil schon andere das geschmeckt haben und weil andere sagen, vorzüglich, was Besseres im Umkreis von 150 Meter findest du nicht. Deswegen gehst du dahin. Ja. So, wir brauchen eine Vorstellung, was erwartet uns? Und das ist, was die Bibel uns gibt, eine Vorschau, ein Menü, eine Erklärung. Das ist, was dich erwartet. Aber dann soll diese Vorschau oder diese Beschreibung dessen, was da auf dich erwartet, tatsächlich deine Erfahrung werden. Und wie viele sind misstrauisch gegen Erfahrungen mit Gott und pochen auf diesem Vers, Bruder, wir leben hier im Glauben und nicht im Schauen. Und damit wollen sie sagen, wir haben hier kein Recht, irgendwelche Erfahrungen mit Gott zu machen. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel beschreibt. Wir können Erfahrungen machen. Wir können ihn erleben. Er ist die Quelle, aus der etwas herausfließt. Die Bibel nennt es lebendiges Wasser. Und die tiefsten Bedürfnisse, die wir haben, werden gestillt davon. Und es ist einfach so, das sagt die Bibel und das sagt die Lebenserfahrung. Wenn meine tiefsten Bedürfnisse nicht von ihm gestillt werden, zwangsläufig bin ich verurteilt, irgendwo anders zu versuchen, diese Bedürfnisse zu stillen. Wenn ich nicht in der Begegnung, in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit Gott spüre, ich bin geachtet, ich bin wertvoll, dann kann ich mir tausendmal sagen, es ist nicht richtig, dann werde ich trotzdem hingehen und versuchen, durch meine Leistungen, durch meine Taten oder durch irgendwelche anderen Dinge, durch Dienste und Nettigkeiten und Sachen, die ich tue, anderen den Eindruck krampfhaft zu vermitteln, ich bin noch ein wertvoller Mensch. Und dann bin ich ein Sklave. Und das, was ich wirklich suche an Bejahung, an Bestätigung und an Wert und an Anerkennung, werde ich doch nicht in genügendem Maße finden. Und dann denke ich, ja, das liegt daran, ich mache nicht genug. Ich muss mehr Gas geben, ich muss mich mehr anstrengen. Ja, ich muss noch mehr versuchen, die Anerkennung und das Wohlgefallen der anderen zu finden. Und ich werde noch frustrierter sein, weil die anderen sind auch alle auf der Suche nach Anerkennung. Und die haben nichts über, die haben nichts zu verschenken. Jedenfalls die, die nicht gesättigt sind im Herrn. Die sind selber auf der Suche. So, ich will sie anbaggern und sie wollen mich anbaggern. Ich habe nichts, sie haben nichts. Das kann nur Enttäuschung werden. Und das nennt man oftmals das normale Gemeindeleben. Das ist nicht, wie Gott es geplant hat. Dienst ist nicht dazu da, mir Position, Bedeutung, Anerkennung, Wert, Identität zu geben. Und wo immer Dienst in der Gemeinde geschieht, aus dieser Lehre und aus dieser Täuschung heraus, wenn ich Leiter bin, wenn ich hier vorne stehe, wenn ich da was tun kann, wenn ich was zu sagen habe oder wenn ich die Salbung des Heiligen Geistes habe oder prophezeien kann oder irgendwas, dann bin ich wer. Das wird immer Spannungen und immer Krieg bedeuten in der Gemeinde. Immer. Immer. Ein Dienst, der aus einer solchen Motivation kommt, wird immer tiefe Probleme erzeugen in der Gemeinde. Der Dienst ist nicht dazu da, uns Identität zu geben. Die Position, die Verantwortung ist nicht dazu da, uns gut fühlen zu lassen. Sondern wir sollen gut fühlen in der Gewissheit, trotz all meiner Unvollkommenheiten, trotz all meiner Schwächen, Gott ist für mich. Er bejaht mich. Ich bin ihm wichtig. Ich bedeute ihm etwas. Nicht, was ich tue, ist wichtig zuallererst, sondern was ich bin. Ich bin sein geliebtes Kind. Und er wollte mich. Und er hat den höchsten möglichen Preis bezahlt, um mich zu bekommen. Wenn das kein Beweis ist, dass ich ihm wichtig bin. Den höchsten Preis bezahlt, um dich zu sich zu ziehen. Du bist ihm wichtig. Und das musst du glauben und fühlen. Und wenn du es nicht glaubst, wirst du es nie fühlen. Erst kommt die Tatsache, dann kommt der Glaube, dann kommt das Gefühl oder die Erfahrung. Tatsache, Glaube, Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Und wenn wir das erleben wollen, dass der Vater uns schätzt, uns achtet, uns wichtig findet und wir etwas sind für ihn und nicht irgendwie verachtungswürdige Geschöpfe, wir müssen ihm glauben. Wir müssen der Wahrheit glauben. Wir müssen glauben, dass er über uns so denkt, dass er über uns so fühlt, wie er es in seinem Wort geschrieben hat. Ob uns das komisch vorkommt, ob wir sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, dass Gott irgendwelche großen Männer Gottes liebt, na klar, das ist ja logisch. Ja, die tun ja auch so Gewaltiges. Wer so denkt, hat das Herz des Vaters überhaupt noch nicht erahnt. Es hat nichts mit, was du bist vor den Menschen und nichts, was du geschaffen hast und was du vorweisen kannst zu tun. Es hat nur etwas mit der Tatsache zu tun, Gott ist einfach nur für dich. Und das ist eines der schwersten Dinge, die unser Herz, das so auf Leistung geprägt ist, glauben mag. Und deswegen müssen wir besonders viel Zeit darauf verwenden, dafür zu sorgen, dass unser Herz gefüttert wird mit dieser Wahrheit. Wir müssen unser Herz überzeugen. Wie es im Johannesbrief heißt, wir bringen unser Herz zur Ruhe vor Gott. Das tut nicht Gott. Gott gibt dir die Möglichkeiten und er lehrt dich, wie du das tun kannst. Aber du bringst dein Herz zur Ruhe. Und wenn du nicht weißt, wie das geht oder wenn du zu faul bist, das zu tun, dann bleibt es in Unruhe. Und das liegt nicht an Gott und dass er kein Interesse hat, sondern es liegt an unserer Faulheit. Oder dass wir einfach nicht glauben, was das Wort sagt. Und dass wir sagen, das kommt mir komisch vor, dass ich dafür sorgen muss, dass mein Herz in Ruhe kommt. Das ist mir egal, wie es dir vorkommt, das ist, was die Schrift sagt. Ja, dann mache ich das ja alles selber. Ja. Du bist so wie der Bauer, da kauft er den besten Pflug und die beste Egge und die beste Sämaschine. Und freut sich, dass er einen gewaltigen Fuhrpark hat und setzt sich hin, legt sich in die Hängematte und wartet auf die Ernte. Und da kommt keine Ernte. Da wächst nichts auf den Feldern außer Distel und Unkraut. Dann geht er hin zu der Firma, die ihm die ganzen Gerätschaften verkauft hat. Hat gesagt, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben, habe die teuersten landwirtschaftlichen Geräte gekauft. Und was ist Ernte? Vom wegen Pustekuchen. Was würde der Mann sagen? Ja, wir geben ihm bessere Maschinen. Die sind zwar etwas teurer, aber vielleicht klappt es damit. Nein, er würde sagen, haben Sie die Maschinen auch eingesetzt? Haben Sie gepflügt, geeggt und gesät? Ach, das muss ich alles selber machen. Ich dachte, das machen die Maschinen. Ja, das ist wieder ein ganz blödes Beispiel, nicht wahr? Das weiß ich, ja? Kein Bauer würde so dumm sein, ja? Aber Gott gibt uns sein Wort. Und das hat die Macht, Felsen zu zerschlagen. Das hat die Macht, zu brennen, was niedergebrannt werden muss. Und dann sagen wir, Gott, mein Herz ist so in Unruhe, könntest du dich darum kümmern? Und dann sag ich, ich habe dir mein Wort gegeben. Krippel die Ärmel hoch, tu was, du bringst dein Herz zur Ruhe. Wenn es in Unruhe ist, ist es der Beweis, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Klingt hart, aber da ist der Ausweg. Du sagst, ja, aber ich will doch unbedingt Ruhe haben. Okay, dann heißt es, du wirst jetzt etwas tun. Weil anders wird es nicht funktionieren. Ja? So, wir sorgen dafür, dass unser Herz mit diesen Wahrheiten über, wie ist Gottes Herz, wie sieht er mich, wie fühlt er über mich, dass ich mit diesen Wahrheiten mich anfülle. Er will mich, er mag mich. Meine Unvollkommenheit, meine charakterlichen Macken, meine Defizite sind kein Grund, dass er mich verachtet und auf Abstand hält und sagt, du bring das erstmal bitte in Ordnung, bevor du wagst, zu mir zu kommen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist der Gott von Leistung, aber nicht der Gott von Bibel. Halleluja. Und weil das so schwer ist, für das Herz zu glauben, müssen wir an der Stelle viel investieren. Und weil wir so schnell wieder das geraubt bekommen, müssen wir darauf achten, dass unser Herz voll ist von dieser Gewissheit. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Du musst das Wort hören. Wer ist Gott? Wie sieht er dich? Wie fühlt er über dich? Wenn du glaubst, wenn du am Morgen deine Augen aufmachst, Gott ist bestürzt und sagt, oh nee, schon wieder ein Tag mit diesem unmöglichen Menschen. Wenn du so glaubst, dass Gott über dich fühlt, ich sage dir eins, du wirst nicht mit Freuden in seine Arme laufen. Du wirst dich verkriechen in deine Arbeit oder verstecken oder irgendetwas, aber nicht dann imstande sein, das Zweite zu erfüllen, kommt zu mir. Siehst du, wie die Reihenfolge ist? Wenn ich nicht glaube, dass er so ist, wie er sagt, werde ich auch nicht kommen. Wenn ich nicht glaube, dass es leckeres Essen im Restaurant gibt, komme ich nicht, egal wie die Preise sind. Wenn ich nicht glaube, dass es da was Gutes bei Gott gibt und sich geborgen zu fühlen, entspannt zu sein, sicher zu sein, sorgenfrei zu sein, ist etwas Gutes. Wir müssen glauben, dass es das und noch viel, viel mehr bei Gott gibt. Und dieses Gefühl, ich bin geliebt ohne Bedingungen, ich muss nichts machen. Ich muss mich nicht anstrengen, um irgendwie eine Gewissheit zu bekommen, ich bin doch geliebt. Das hat mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Aber weil wir so geprägt sind, weil wir in einer solchen Kultur leben, definieren wir uns über Leistung. Immer wieder, immer wieder. Und der einzige Schutz ist, uns zu füllen mit der Wahrheit. Und so in der Wahrheit zu Hause zu sein, dass die Lüge einfach ausgetrieben wird, weil das Licht der Wahrheit scheint. Wir haben dieses Bedürfnis. Wir wollen jemand Besonderes sein. Das hat Gott in dich hineingelegt. Aber wie wird es gestillt? Entweder in der Gemeinschaft mit Gott, wo du erlebst, wo Gott selber sagt, du, ich freue mich so an dir. Du bist mir so wichtig, du bist mir so wertvoll. Und wenn es nicht an Gott ist, dann wird es etwas anderes sein. Wir protzen mit unserem Besitz, wir protzen mit unserem Wissen, wir protzen mit unserem Charme, versuchen andere mit unserer Persönlichkeit einzuwickeln oder mit unserem Dienst oder mit irgendwelchen Dingen werden wir versuchen, andere davon zu überzeugen, wir sind wichtig, wir sind bedeutsam, wir sind keine 0815, wir sind ganz speziell. Und das wird uns kaputt machen. Und die um uns herum, die diese Art von Dienst erleben müssen, wird es auch nicht erbauen. So ist es. So, das Erste ist, dass wir verstehen, Glaube an Jesus heißt, ich weiß, er ist die Quelle, aus der meine Bedürfnisse gestillt werden. Ich weiß das. Und weil ich das weiß, dann komme ich auch zu dieser Quelle. Glauben an Jesus ist zu wissen, er ist die Quelle, aus der meine Bedürfnisse gestillt werden. Anerkennung, Wertgefühl, bedeutend zu sein, wichtig zu sein, geliebt zu sein, ohne dass ich dafür mich anstrengen muss. Das sind Grundbedürfnisse im Herzen. Und Menschen werden krank, wenn diese Bedürfnisse nicht von Gott gestillt werden. Sie werden krank. Und sie leben ein elendes Leben und sind frustriert. Und das ist die wunderbare Wahrheit über Jesus. Lass uns einmal lesen, Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wenn wir in Gott nicht gesättigt werden, wir haben keine zweite Wahl, wir haben keine Entscheidung, na ja, dann lassen wir es halt. Wir werden uns eigene Wege suchen und das sind die rissigen Zisternen, die wir uns hauen. Rissige Zisternen, das heißt erstmal viel Arbeit. Wir hauen uns irgendwelche Löcher in den Boden. Das Problem ist, diese Löcher sind nicht dicht, weil wir das unten nicht abgedichtet haben. So, wenn dann schon ein bisschen Regen sich sammelt, wird es wieder versickern. Und wenn sich ein bisschen Regenwasser sammelt, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, fangen an Tierchen da drin sich zu bewegen. Und daraus unserem schönen Pool wird ein Feuchtbiotop. Und nach den kleinen Tierchen kommen die größeren Tierchen. Und davon wollen wir leben. Na, guten Appetit. Er ist die Quelle. Und das ist, was Jesus sagt, wen da dürstet. Und jetzt merkt ihr schon, dass irgendwie kann man das fast gar nicht trennen, die Wahrheit an Jesus zu glauben und dann die Anwendung, dann zu ihm zu kommen. Das geht zusammen. Ja. Wer dürstet, der komme. So wollen wir uns ein bisschen das anschauen. Es gibt noch viel, viel mehr zu sagen zu diesem Punkt. Einfach Glauben an Jesus. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was heute auch in der Verkündigung über den wahren Glauben immer mehr nach hinten gerückt ist und immer weniger beachtet wird, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Bibel sagt, Glaube heißt gehorchen. Es gibt kein Vertrauen zu Gott, ohne dass ich mich verpflichte. Ich will lernen, ihm zu gehorchen. Das gibt es nicht. Das ist eine Illusion, wo heute der liebende Papa angeboten wird, ohne dass du aufgefordert wirst, zu lernen, ihm zu gehorchen. Es ist nicht der liebende Papa, von dem Jesus spricht. An Jesus zu glauben, heißt ihm zu gehorchen. Das fängt mit der richtigen Taufe an und dann kommt die Nachfolge. Und da gibt es viele Dinge, wo das Wort Gottes einfach uns klar sagt, das ist richtig, das ist falsch. Und wenn wir uns dem unterordnen, dann geschieht ein Prozess der Veränderung. Petrus sagt, ihr habt die Seelen gereinigt im Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Nicht, weil wir gesagt haben, Herr, reinige mich, schwupp, 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 fertig, gereinigt. Im Glauben bin ich jetzt gereinigt. Nein, die Seele wird gereinigt im Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Wer leistet den Gehorsam? Ich. Gott gibt die Gnade dazu. Gott gibt überhaupt das Licht dazu. Ja, Gott zeigt mir, hey, da bist du bitter. Da hast du jemanden nicht wirklich vergeben. Oder da bist du in Auflehnung gegen gesunde Ordnungen, die Gott gegeben hat. Er gibt das Licht, aber nachdem er das Licht gibt, muss ich handeln. Das wäre ein weiterer wesentlicher Punkt über, wer ist Jesus eigentlich? Er ist das Licht des Lebens. Er ist das Licht des Lebens. Johannes 12 irgendwo. Er ist das Licht des Lebens. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir nicht in der Finsternis wandeln. Von denen, die Gott nicht kennen und mit Gott nicht gehen und Gott nicht folgen wollen, heißt es, sie stolpern über das, was sie nicht verstehen. Sie fallen, aber sie wissen nicht, worüber. Und das heißt, das nächste Mal werden sie genau über dasselbe Ding fallen. Die erste Ehe geht daneben, dann heiraten sie wieder, die zweite geht daneben. Und so gibt es heute Leute, die haben schon eine ganze Handvoll Ehen hinter sich. Oder nehmen irgendwelche anderen Dinge. Sie scheitern, aber sie verstehen nicht, warum bin ich gescheitert. Welche Lektion muss ich jetzt lernen? Ja? Und so wiederholt sich alles immer wieder, immer wieder. Aber Jesus ist das Licht. Und in seinem Licht sehen wir Licht. Und er zeigt uns die Dinge. Und er lehrt uns. Und er erzieht uns. Okay, aber jetzt sind wir schon drin bei dem zweiten. Kommt zu mir. Der Gott, dem wir dienen. Der Gott der Bibel. Der Gott, der sich hier vorstellt, der Mensch geworden ist in Jesus, zeigt das Herz Gottes. Es ist ein einladendes Herz. Du bist willkommen bei Gott. Du bist begehrt. Er sehnt sich nach deiner Gemeinschaft. Wie es im Hohelied heißt, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Gott hat Verlangen nach mir und nach dir. Komm, ich sage euch auch die Schriftstelle, ich habe es aufgeschrieben. Hoheslied 7, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Da könnte der neben dir sagen, ja, und was ist mit mir? Sein Verlangen ist auch nach dir. Jeder kann das für sich nehmen. Ja? Gott hat Verlangen nach mir. Er will mich sehen. Manchmal mag ich mich nicht sehen, aber er will mich sehen. Er will mich sehen. Er sagt, das bedeutet mir etwas, wenn du morgens kommst und Zeit verbringst. Das bedeutet mir etwas, wenn du deine Hände hebst und sagst, Papa, ich liebe dich, ich brauche dich. Es bedeutet ihm etwas. Und wir dürfen nicht uns verachten. Wir dürfen nicht menschlich denken, ja, Gott ist groß und Gott hat ein riesiges Universum zu verwalten und auf diesem kleinen Staubkorn Erde, da laufen bald 7 Milliarden Menschen um. Wie kann ihm das was bedeuten, wenn ich da komme am Morgen und hebe meine Hände und singe da mein jämmerliches Lied? Ja, denk nur weiter auf der Ebene des Heiden. Denk nur weiter. Und die Erfahrung der wunderbaren, ermutigenden, erfrischenden Gegenwart Gottes wirst du weiter verpassen. Du musst über dich denken, wie Gott über dich denkt. Du musst dich sehen, wie Gott dich sieht. Wenn Gott sagt, er hat nach mir verlangen, dann sagt er, wie kann das sein? Ich kann es dir auch nicht erklären. Ja, was habe ich denn Besonderes? Ich weiß es auch nicht. Aber er hat Verlangen nach mir und nach dir. Und um es zu fühlen, musst du es glauben, nicht verstehen. Du kannst das nie verstehen. Du kannst es analysieren und sagen, naja, so doll war mein Abitursdurchschnitt auch nicht. Ja? Und mein Gehaltsstreifen, da fehlen auch noch ein paar Nullen. Ja. Gott hat ganz andere Kategorien. Gott hat ein Vaterherz. Und ich bin ihm wichtig. Und er lädt mich ein und er will mich sehen. Er will mich sehen. Und ich muss mich um mein Herz kümmern, was so schnell bereit ist, irgendwas anderes über mich zu glauben und etwas anderes zu glauben als das, was die Bibel über Gott sagt. Und ich muss mich um mein Herz kümmern und muss mich zwingen zu sagen, halt, stopp, egal wie ich fühle, er hat Verlangen nach mir. Ich glaube das. Und weil ich es glaube, deswegen verhalte ich mich entsprechend. Und deswegen mache ich meinen Mund auf, deswegen hebe ich meine Hände, deswegen lächle ich ihn an, deswegen sage ich, danke dir, dass du da bist. Aber wer das nie gelernt hat, gegen die Gefühle der Schwere, der Bedrückung, der Entmutigung, der inneren Leere anzugehen, wer immer nur betet, was er fühlt, der kennt nicht den Sieg des Glaubens, der aufsteigen kann über die irdische Dimension. Wir heben ab, indem wir uns verbinden mit der Wahrheit, indem wir uns verhalten, als wäre das, was wir da sagen, wahr. So heben wir ab aus der Abhängigkeit von den Stimmungen unserer Seele. Schlechte Laune und mies drauf sein und keine Lust haben und überhaupt, und warum soll ich da jeden Tag meine stille Zeit machen? Wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Das sind doch alles Gesetze von Menschen. Da steht nicht, du sollst jeden Tag stille Zeit haben, aber da steht, da ist ein Gott, der wartet auf dich. Und die, die Gott am besten gekannt haben, wie zum Beispiel David, die haben gesagt, jeden Tag werde ich dich preisen. Alle Zeit soll dein Lob auf meinen Lippen sein. Jesus ging am Morgen in der Frühe und er war alleine mit dem Vater. Wenn er das brauchte, wie viel mehr brauchen wir das? Denkt an den Vater in dem Gleichnis, was wir nennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es ist das Gleichnis vom wunderbaren Vater. Und der Sohn hat ihn total enttäuscht. Und was tut der Vater? Steht und wartet. Und als er ihn kommen sieht, er läuft ihm entgegen. Das ist alles andere als, ich bin im Recht und der ist im Unrecht. Na, der soll jetzt erstmal kommen, der soll mal ein bisschen näher kommen, dann werde ich ihm aber mal was erzählen. Er läuft ihm entgegen. Und als er bei ihm ist, er nimmt ihn in die Arme, den Sohn, der von den Schweinen kommt. Er sagt nicht, also im Prinzip bejahe ich dich und bin auch nicht abgeneigt, dich in die Arme zu nehmen. Aber du stinkst! Geh duschen, geh dich einparfümieren. Und wenn meine Diener gemerkt haben, dass von dem Schweinegeruch nichts mehr da ist, dann kriegst du eine Audienz bei mir. Er nimmt ihn in die Arme. Und du musst davon überzeugt sein, wenn da Sünde ist, und bei wem ist nicht manchmal ein Fehltritt, falscher Gedanke, falsche Fantasie, falsche Worte, falsche Verhaltensweisen, wenn du merkst, das war daneben, erlaube niemals, dass die Sünde dich weglaufen lässt von Gott. Sondern mit deiner Sünde renne in die Arme Gottes, so schnell es geht. Und glaube niemals, ja wegen der Sünde, jetzt kann ich ja nicht kommen, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtzupfen und parfümieren und irgendwie vorbereiten. Der Vater hilft uns und heilt uns durch seine bedingungslose Liebe. Und es ist immer ein guter Zeitpunkt, sich in die Arme des Vaters zu schmeißen, aber Sünde ist der beste Zeitpunkt. Wenn Sünde da ist, renn zu ihm. Erlaube niemals, dass Sünde dich trennt von ihm. Niemals. Erlaube nicht, dass der Feind dich verdammt. Ja, du bist ja ein toller Christ. Ja, da sehen wir ja, was mit dir los ist. Sondern sag, egal, was ich gemacht habe, war verkehrt. Aber der Vater verachtet mich nicht. Wie sagt Jakobus, wir sollen Gott bitten um Weisheit. Und dann beschreibt er einen Wesenszug von Gott. Der Gott, der keine Vorwürfe macht. Der Gott, der niemandem etwas vorwirft. Das heißt nicht, dass er mit dem Schlechten, was wir getan haben, einverstanden sind. Aber er kommt nicht und sagt, hey, hallo, gut, dass du mal kommst, ich muss dir mal ein paar Dinge erzählen. So geht's ja nun überhaupt nicht. Ja, und versucht uns irgendwie noch einen drüber zu braten. Ja, aber erst kommt die Annahme und dann kommt die Erziehung. Erst kommt die Annahme und dann kommt die Erziehung. Und Gott nimmt uns an und in seinem Herzen sagt er, ich bin so für dich, dass ich dieses Ding in deinem Leben nicht lassen werde. Mit mir zusammen wirst du das überwinden. Mit mir zusammen wirst du sehen, das kommt raus aus deinem Leben. Und ich bin absolut entschieden, und du kennst meine Stärke, das kommt raus aus deinem Leben. Aber das ist nicht eine Stärke gegen dich, du bist nicht sein Opfer, sondern weil er dich lieb hat und weil er die Menschen um dich herum auch lieb hat. Deswegen sagt er, alleine schon wegen der anderen muss ich das aus deinem Leben rauskriegen. Die habe ich nämlich genauso lieb wie dich. Und die leiden darunter, das muss raus. Und wir fühlen uns nicht beschämt, wir fühlen uns nicht abgelehnt, wir fühlen uns nicht irgendwie an die Wand geklatscht oder verachtet oder so etwas, sondern wir wissen, er hat recht. Und wir brauchen seine väterliche Hand, wir brauchen seine Erziehung, wir brauchen, dass er sagt, ich bin dein Gott. Wie ein Mann seinen Sohn erzieht, so erzieht uns Gott. Wir brauchen Erziehung, auch wenn wir schon 70 sind oder 45. Wir brauchen Erziehung. Ja? Kannst du das sehen, dass du Erziehung brauchst? Ist jemand hier, der sagt, du, ich bin schon erwachsen, ich brauche keine Erziehung, ich kann dir meinen Personalausweis zeigen, ich bin über 18, ich brauche keine. Ist jemand hier, der sagt, in geistlichen Dingen, ich brauche keine Erziehung? Gut. Okay. So, der Vater hat eine Sehnsucht nach uns, unabhängig von unserem Zustand. Er läuft dir entgegen, er nimmt dich in die Arme, er küsst dich, er ist happy, dass du bei ihm bist. Ein Sohn, der stinkt, weil er von den Schweinen kommt, kann den Vater glücklich machen. Stell dir mal das vor. Und Jesus betet zum Vater, hör mal sein Herz. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Er hat eine Sehnsucht nach deiner Gemeinschaft. Es ist ein brennendes Verlangen. Und du musst das so sehen über dich. Er will mich bei sich haben. Das kann doch nichts anderes bedeuten, als es ist ihm wichtig. Jemand, den man verachtet, jemand, den man für nichts achtet, will man nicht bei sich haben. So wenn er sagt, ich will, dass sie bei mir sind, dann heißt das, es bedeutet ihm etwas, es ist ihm wichtig. Und wir müssen immer wieder unser Herz mit solchen Wahrheiten zur Ruhe bringen. Immer, immer, immer wieder. Und selbst wenn wir es heute haben und darin schwelgen und das genießen durch Dinge in unserem Leben, die passieren, können wir das auch wieder verlieren. Wir müssen wieder zurückkommen und uns etablieren. Der Gott, der mich gerufen hat, er sagt, glaube an mich. Und weil du glaubst, dass ich das bin, was ich versprochen habe zu sein und was ich erklärt habe zu sein, deswegen komm doch. Komm, komm. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr studiert die Schrift, weil ihr glaubt darin, das Leben zu haben, aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Eine Theologie, ein Lernen über Gott ohne Gemeinschaft mit Gott wird kein Leben produzieren. Leben kommt aus Begegnung, aus Gemeinschaft mit Gott. So kommt Leben. Das ist die einzige Art und Weise. Und deswegen, nicht weil wir unter einem Gesetz sind, nicht weil wir denken, oh, wenn ich jetzt meine stille Zeit nicht gemacht habe, dann fällt der Meteorit auf meinen Kopf oder der Tag wird irgendwie schief gehen oder so etwas, sondern weil wir Gott wollen, weil wir ihn haben wollen, weil wir ihn erleben wollen, weil wir ihn schmecken wollen. Paulus sagt, wir sind dazu geschaffen. Und das sagt der Philosophen. Stell dir das mal vor, was das für eine Klatsche war für Philosophen in Athen. Wir sind geschaffen, um Gott zu suchen und ihn tastend zu fühlen. Ja, was wollen Philosophen? Konzepte, die möglichst so kompliziert sind, dass es der Kollege nicht mehr versteht. Ja, das ist, wo ihr Herz drin hängt. Und da fühlen sich toll, wenn sie Konzepte entwickeln, wo er ansagt, boah, wo hat denn der solche Gedanken her? Ich wünschte, ich würde so kompliziert reden können wie der. Kompliziert reden ist keine Tugend. Jesus hat geredet, dass es die Kinder verstanden haben. Halleluja. Und er war der größte Theologe. Tastend fühlen sollen wir Gott. Dafür sind wir geschaffen. Seinen Frieden, seine Ermutigung, seine Bejahung, seine Bestätigung, seine Zuversicht. Du, ich gehe mit dir und da wirst du durchgehen. Ich bin bei dir, ich helfe dir. Mach dir keine Sorge, die Sache ist gelaufen. Ich bin der Gott, der das Ende schon sieht, was du nicht siehst. Ich sehe es schon und ich sage dir eins, es ist gut. Halleluja. Halleluja. Wir sind mittendrin, aber Gott sieht schon das Ende. Ja? Und damit keiner verunsichert ist, wie es alles ausgeht, er verrät uns sogar, wie es ausgeht. Und wenn du die letzten Seiten in seinem Buch gelesen hast, dann weißt du, das Ende wird herrlich sein. Jede Träne wird er abwischen. Jeden Schmerz wird er nehmen. Halleluja. Halleluja. Das ist eine reale Zusage. Und das wird so sein. So, egal durch was wir durchgehen, er wird uns trösten. Und wir brauchen diesen Trost. Warum? Weil es Ungerechtigkeit gibt in dieser Welt. Und darum ist Gott auch die Quelle, aus der unser Trost fließt. Wir brauchen seinen Trost. Weil es Dinge gibt, die schwer sind zu ertragen. Aber bei ihm ist Hilfe, bei ihm ist Zuflucht, bei ihm ist Geborgenheit und Sicherheit. Und deswegen müssen wir kommen. Das ist nicht da, weil wir es einmal gehört haben, weil wir eine Predigt darüber gehört haben oder auch 100 Predigten, sondern es wird unsere Erfahrung, wenn wir es immer wieder neu in Anspruch nehmen, immer wieder neu im Glauben danach handeln. Dann wird es unsere Erfahrung. Und wir mögen es bis gestern gehabt haben, wenn wir morgen aufhören zu tun, was die Bibel sagt, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann wird es morgen aufhören. Weil dieser Strom fließt, aber die Frage ist, stehe ich im Strom oder stehe ich daneben und der Strom fließt an mir vorbei? Ich muss mich positionieren. Der Strom fließt, aber ich muss mich in den Strom stellen. Ich muss mich empfangsbereit machen oder verfügbar machen. Darum sagt Gott, komm, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz, dass ich es füllen kann, dass ich es beschneiden kann, dass ich es reinigen kann, dass ich darin was arbeiten kann. Ich habe Arbeit zu tun in deinem Herzen. Gib mir dein Herz. Deswegen soll ich kommen. Darum habe ich meine Zeit mit Gott, weil er etwas tun muss an meinem Herzen. Und weil er etwas tun soll und etwas tun will. Deswegen komme ich und gebe ihm die Gelegenheit. Ja? Stell dir vor, da auf dem Dorfe, sowas soll es da geben, ganz freundliche, hilfsbereite Bäcker, der sagt, pass auf, wir machen es ganz einfach. Wenn du Brötchen haben willst, stell einfach morgens den Korb vor die Haustür. Ich fahre sowieso vorbei mit meinem Autochen und ich beliefere sowieso das halbe Dorf. Wenn dein Korb da steht, weiß ich, du willst auch Brötchen, mach nur einen Zettel rein, wie viel du brauchst und ich fülle die rein und dann einmal im Monat kommst und zahlst deine Brötchen und dann ist gut. Brauchst gar nicht zu kommen, die kriegst du nach Hause geliefert. Klasse. Aber wenn dein Korb da nicht hingestellt ist, dann beschwer dich ja nicht. Und mir bringst du keine, der Nachbar kriegt und ich nicht. Er sagt, hey, wir haben abgemacht, bring dein Körbchen und dann tue ich die Brötchen rein. Wenn da kein Brötchenkorb ist, kann er keine Brötchen reinmachen. Gib mir dein Herz. Wenn du es nicht gibst, dann wundere dich nicht, dass daran nichts passiert. Gib mir dein Herz, ich muss es geben. Wir wollen immer alles auf Gott schieben. Und wenn es nicht funktioniert, dann war es wieder Gott. der uns verpasst hat, der nicht aufgepasst hat, dem wir nicht wichtig sind, der uns nicht lieb hat. So schnell sind wir bereit, ihn zu beschuldigen. Aber sagt, hey, stell dein Körbchen hin, gib mir dein Herz, lass mich es füllen. Ja? Gott wartet auf mich. Jeden Tag. Und das ist keine Leistung, von der ich mal Urlaub brauche. Ich sage, jetzt habe ich schon 5 Tage gemacht, kann ich nicht mal ein freies Wochenende haben? Von Ermutigung, von Trost, von Bestätigung, von Sättigung, möchtest du ein freies Wochenende haben? Was ist denn das für eine Logik? Wenn wir das alles unter so einem Konzept sehen, ach, ich armer Mensch, ich bin jetzt Christ und jetzt soll ich jeden Tag meine stille Zeit machen. Dann habe ich schon einen schweren Tag und dann muss ich das auch noch dazu machen. Wer so denkt, ist schon mitten im Heidentum. Er denkt, er muss irgendwelche Verrichtungen machen, sich irgendwie niederbeugen, irgendwelche Dinge opfern, um da einen möglicherweise zornigen Gott gnädig zu stimmen. Der hat überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Heiden müssen opfern, um Gefahren abzuwenden, um einem zornigen Gott gnädig zu stimmen. Wir bringen Opfer, unser Dank, unser Lob, unsere Anbetung. Wir bringen Opfer, indem wir sagen, ich achte nicht auf meine Gefühle. Ich tue, was die Bibel sagt. Ich starte durch und komme aus der Dimension des normalen menschlichen Lebens in die Dimension des Geistes. Das sind Opfer. Es ist nicht einfach, aber wir bringen nicht Opfer, um einen zornigen Gott gnädig zu stimmen, sondern um einen gnädigen Gott zu erlauben, uns zu berühren. Das ist eine total andere Sichtweise. Heiden müssen Opfer bringen, weil sonst könnte die Gottheit erzürnt werden und könnte schlimme Dinge tun. Aber unsere Opfer sind von ganz anderer Natur. Sie ändern nicht das Herz Gottes, sie machen die Tür auf, dass Gott uns segnen kann. Ja. Aber doch bleibt es auf unserer Seite unsere Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns aufmachen und dass wir kommen. Halleluja. Und man kann gläubig sein und man kann seine Hausaufgaben machen und in der Gegenwart Gottes leben und man kann gläubig sein und Faulheit zulassen und man verliert die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Sie wissen alles über Gott, sie singen sogar die korrekten Lieder, aber ihr Herz ist nicht bei Gott. Sie sind nicht vor ihm und sagen, Gott, hier bin ich, hier sind meine Probleme, hier sind meine Sorgen und ich danke dir, dass du größer bist und du bist zu mir so, wie du es in diesem Buch versprochen hast. So bist du auch zu mir und ich habe ein Recht, dich so zu erleben. Und wenn heute nicht, dann morgen. Aber ich bleib dran, ich gebe nicht auf, hier bin ich. Du hast gesagt, wer beharrlich anklopft, nicht einmal versucht, oh, macht keiner auf, keiner zu Hause, okay, komme ich nächste Woche nochmal wieder. Nein, beharrlich anklopfen, überwinden, die Lähmung, die Unlust, die Langeweile in unserem Innern überwinden. Weißt du mal, wovon ich spreche? Unlust, Lähmung. Weißt du mal, wovon ich spreche? In Bezug auf Gegenwart Gottes. Das ist das Fleisch. Und die nicht so gute Botschaft ist, dieses Fleisch, das Lähmung, Unlust, Auflehnung, Abneigung gegen Gott produziert, wirst du haben, solange du in diesem Leib lebst. Das ist die nicht so gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, dass du einen Geist in dir hast aus Gott, der ist allemal dazu ausgelegt und angelegt, dieses Fleisch jeden Tag wieder neu zu überwinden. Du musst nicht in den Sümpfen des Fleisches dein Leben dahin leben. Du kannst durchstarten. Ich fliege ja viel mit dem Flugzeug und das finde ich immer faszinierend. Oben ist immer die Sonne. Wenn du hoch genug bist, es scheint immer Sonne. Du kannst im dicksten Nebel losfliegen. Du kannst schon wissen, wenn er nur über die Rollbahn geht, ein paar Minuten und wir werden im Sonnenschein sein. Ich habe es noch nie erlebt, dass da oben dicke Luft ist und Nebel ist und irgendwie, nein, da oben scheint immer die Sonne. Und die Sonne der Liebe Gottes für dich scheint. Und wenn du sie nicht erlebst, geh höher. Gib mehr Gas. Und sag nicht, oh, was ist mit Gott? Hat er mich jetzt vergessen? Und bin ich ihm nicht mehr wichtig? Und lauter das so ein Quark. Wir disziplinieren unsere Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken disziplinieren, werden wir herrschen über unsere Gefühle. Wenn wir unsere Gedanken nicht disziplinieren, wir werden Opfer unserer Gefühle werden. Ablehnung, Verlassensein, Selbstmitleid, hoffnungslos, trostlos, ohne Perspektive und so weiter. Und das wissen wir alle schon. Da drin zu bleiben, verheißt nichts Gutes. Darin wollen wir fallen ab und zu da rein, aber wir wollen da nicht drin bleiben, sondern wollen uns besinnen, hey, wir müssen durchstarten. Da ist ein Gott, der wartet auf mich. Und er hat Gutes für mich. Und ich bringe ihm mein Herz. Ich will nicht sein wie diese Leute, deren Herz ferne von ihm ist. Und dann sagt er über diese armen Leute, vergeblich dienen sie mir. Die geben umsonst ihren Zehnten, die kommen umsonst in den Gottesdienst, die machen vielleicht umsonst irgendwelche Dienste, aber ihr Herz ist nicht bei Gott. Und Gott sagt, alles umsonst, es ist vergeblich. Sie werden nichts davon haben. Man kann Gott dienen mit Eifer, ohne Resultate. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist furchtbar. Wir wollen Resultate haben, nicht wahr? Wir wollen innerlich das Zeugnis haben, gut gemacht. Mein Sohn, meine Tochter, ich schätze das, was du da an Opfer für mich gebracht hast. Ich werde dich dafür belohnen. Du bist mir kostbar. Das wollen wir haben. Das ist das Zeugnis des Geistes in unserem Herzen, dass Gott mit uns ist und dass Gott erfreut ist. Das wollen wir haben. Davon leben wir. Das ist wichtiger als irgendetwas anderes. Was Menschen sagen, mögen vergeht. Stell dir mal vor, in ein paar Jahrzehnten, die schlimmsten Dinge, die Menschen über dich sagen können, was werden die dich noch jucken? Sagen wir, du bist jetzt 25, was wird dich das jucken in 100 Jahren? Und 100 Jahre sind schnell vorbei. Und wenn wir schon ein bisschen älter sind, dann haben wir gar nicht mehr so viel, dann haben wir nur noch ein paar Jahrzehnte. Hey, das geht so schnell, schau mal zurück, die letzten 30 Jahre. Und die nächsten 30 gehen viel schneller, das ist es ja. Es wird ja immer schneller alles, gefühlsmäßig. So, wir kommen zu ihm, um zu empfangen. Wir kommen zu ihm. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. Doch, wir wollen kommen, weil wir das Leben haben wollen. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Johannes 7, 37. Halleluja. Wir sollen bei ihm sein. Vorhin habe ich schon diesen Vers angefangen. Vater, ich will, dass sie bei mir sind. Warum? Damit sie einen spannenden Fernsehabend sehen. Nein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Er lädt uns ein. Nur bei ihm werden wir sehen. Nur bei ihm. Wenn wir nicht bei ihm sind, werden wir uns erinnern an Erfahrungen mit seiner Herrlichkeit. Wir werden uns erinnern an Predigten über seine Herrlichkeiten, wo wir denken, also so aufgeregt und so begeistert muss man ja auch wieder nicht sein. Ja? Lass uns doch nüchtern bleiben. Aber wir werden die Herrlichkeit nur sehen, wenn wir bei ihm sind. Sagt sie, ja, wie nah muss ich sein? Du stell nicht die Frage, gib Gas und komm näher. Zu nah kannst du nicht kommen, es wird keine Kollision geben. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Ja, aber wie nah soll ich kommen? Komm, hör auf, gib Gas und komm näher. Komm näher, komm näher, such ihn. Sag, Gott, hier bin ich, ich will dich haben. So viele Leute, wenn ein bisschen atmosphärische Trübung ist, irgendwie der Teufel, weil er wieder mal irgendwie denkt, die könnten wirklich ernst machen, er schickt einen kleinen Bedrückungsdämon. So viele Leute, nach 10 Minuten, wir heben dich ab, wir kommen nicht in einen freien Fluss des Geistes, resignieren, streichen die Segel, setzen sich hin oder innerlich hören sie auf zu kämpfen und denken, naja, das war's nicht. Ja, hey. Wir müssen etwas tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nicht wegen Gott, sondern wegen unseres Fleisches und wegen der Mächte der Finsternis um uns herum. Daniel musste 21 Tage fasten, bis der Engel durchkam. Und während des Fastens hat der Engel einen Kampf gehabt mit einem mächtigen Dämon oder einem Geist, einem bösen Geistwesen in der Himmelswelt. Auch wenn es da nicht steht, ich bin davon hundertprozentig überzeugt, wenn Daniel am 20. Tag gesagt hätte, jetzt faste ich 20 Tage, es hat nichts gebracht, jetzt höre ich auf. Die Antwort wäre nicht gekommen. Seine Beharrlichkeit hat den Durchbruch gemacht. Das ist, was Jesus sagt. Wer beharrlich anklopft, wer sich nicht einschüchtern lässt vom Feind, der auf unserer Seele mal wieder Klavier spielt. Wir sagen, ja, es ist jetzt dicke Luft hier, Halleluja, aber der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und wir überwinden jetzt und wir jagen das Zeug zum Teufel, da gehört's hin. Halleluja. Dann öffnet sich wieder neu der Himmel. Und wenn wir alle resignieren würden, dann wird hier ein Himmel aus Beton gegossen werden und dann wird hier gar nichts mehr gehen. Ja. Aber wenn wir zu Hause nicht gelernt haben, alleine zu überwinden, dann sind wir hier Konsumenten und wir hoffen, dass es am Bildungsteam gesalbt ist und dass die irgendwie uns ein bisschen Erfrischung bringen. Und das nennt man Parasiten. Wir leben auf Kosten der anderen. Lass die doch kämpfen, lass die beten, lass die fasten, lass die durchbrechen. Ich komme nur, um abzusahnen. Diese Haltung dürfen wir uns nicht erlauben. Sondern wir stehen vor Gott und wir lassen nicht locker und wir merken, oh ja, da ist dicke Luft. Okay, Halleluja, wunderbar. Jetzt ist eine Gelegenheit, wieder den Herrn der Durchbrüche zu feiern, ihn zu sehen. Und ich kämpfe so, als wenn das Ganze nur von mir abhängt. Und du tust es auch und dann ganz schnell merkt der Teufel, eieiei, was ist denn das hier? Die sind ja so entschieden, die kann man ja überhaupt nicht mehr dämpfen. Die kann man ja überhaupt nicht mehr entmutigen. Da drehen die noch auf, wenn das kommt, da geben die Gas. Lass uns darauf achten, was für eine Botschaft wir den Mächten der Finsternis geben. Das Wort Gottes sagt, wir sind ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis. Die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, verhalten sich so, als gäbe es keine Geister in der Luft. Als hätte Paulus nie gesagt, wir haben gegen die zu kämpfen. Das ist alles der Paulus, er weißt du, da. Ja, er ist ein bisschen seltsam gewesen. Wir sind nüchtern, wir sind normal. Konfrontation mit Mächten der Finsternis, ach wo, komm. Jesus hat alles gemacht. Und wieso sagt Paulus, wir kämpfen gegen sie, wir müssen überwinden, nachdem Jesus überwunden hat? Halbwahrheiten, eine ganze Lüge. Jesus hat am Kreuz besiegt. Wir brauchen nichts mehr mit den Mächten der Finsternis. Und das ist nicht, was Paulus gesagt hat. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sie haben ihn überwunden. Ja, wieso? Jesus hat doch überwunden. Ja, weil Jesus überwunden hat, gibt er dir jetzt seinen Namen, sein Blut, sein Wort, seine Waffen und sagt, so, und jetzt du nach. Komm mir nach. Mach's, wie ich mach. Überfinde. So, wir sind diejenigen, die nachdenken, uns erinnern, wer ist Gott, was hat er gesagt, was will er, wie ist sein Herz, was bietet er an, und dann reagieren wir. Und dann kommen wir und wir überwinden. Wir überwinden das Fleisch. Wir überwinden die Lähmung, die Mächte der Finsternis über uns legen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und je konsequenter wir das tun, umso mehr werden wir über uns einen geöffneten Himmel haben. Und Gott wird kommen und wird Licht geben. Und wir werden viel, viel lernen und viel verstehen und viel Veränderung erleben. Und für die, die dann noch dazukommen, wird es immer leichter werden, in das hineinzukommen, was Gott uns schon gegeben hat. Weil der Himmel auf ist. Ich bin an Orten gewesen, wo durch viel Gebet, durch viel Lobpreis, durch viel Fasten der Himmel auf ist, dass es so einfach ist, Gott zu hören, so einfach ist, von Gott etwas zu empfangen. Ich bin an solchen Orten gewesen. Es ist fantastisch. Du schlägst die Bibel auf und das ist alles so lebendig und das redet alles zu dir. Du fragst Gott eine Frage und du hast sofort eine Antwort. Warum ist das so? Warum nicht zu Hause? Weil da der Himmel offener ist. Weil Menschen dafür gekämpft haben. Und Gemeinde heißt, wir schaffen gemeinsam, weil wir uns erinnern an unsere Verpflichtung, wir schaffen einen offenen Himmel. Und von da aus kann der Segen Gottes fließen in andere Orte, in diese Stadt, in andere Orte, in andere Gemeinden. Menschen können geöffnete Augen bekommen, können Offenbarungen über Gott bekommen, können befreit werden und so weiter und so weiter. Halleluja, er lädt uns ein. Kommt, kommt, kommt zu mir, kommt nahe, kommt näher, empfangt. Halleluja, komm, stehen auf, Vater. Danken dir so sehr. Deine Wahrheit ist über allen Dimensionen der Gefühle. Deine Wahrheit ist hoch erhaben. Und das hat nichts mit unseren Befindlichkeiten, nichts mit unseren Gefühlen und Stimmungen und Launungen und Erfahrungen zu tun. Und wir ehren dich als den Gott, der im Himmel thront. Und wir ehren dich als den Gott, der durch Golgatha eine Schneise geschlagen hat, dass die Segnungen des Himmels herabkommen können. Wir ehren dich als den Gott, der den Vorhang zerrissen hat und der uns einlädt, dass wir jetzt kommen dürfen. Durch das Blut Christi haben wir Kühnheit, Zuversicht, Freimütigkeit, in deine Gegenwart zu kommen und dort Hilfe zu bekommen, dort Antworten zu bekommen, dort Gnade zu bekommen, dort Dinge zu bekommen, die mehr sind, als wir für sie uns brauchen, damit wir damit andere segnen können, damit wir anderen helfen können, damit wir andere aus ihren Gefängnissen und ihren Täuschungen herausholen können. Vater, wir danken dir für den Tod, für den Fluch, den dein Sohn für uns getragen hat, dass der Himmel geöffnet ist. Durch das Blut können wir kommen an dein Herz und dich berühren und empfangen und verändert werden, geöffnete Augen bekommen und dich sehen, wie du bist. Oh, wir danken dir für dieses Vorrecht. Wir dürfen kommen und schmecken und sehen und fühlen und genießen, wie es dein Wort sagt, uns laben an deiner Herrlichkeit. Oh, Halleluja, Vater, du behältst das nicht alles für dich, sondern sagst, hier kommt, schmeckt doch, was sowieso eure Heimat sein wird für alle Zeiten. Schmeckt es. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du so ein gerne gebender, einladender, freundlicher, gütiger Gott bist, bei dem wir alle willkommen sind, egal wo wir jetzt sind, egal wie viel Dreck am Stecken, egal wie viel Täuschung und Lüge oder Kompromiss oder sonst irgendetwas, alle sind bei dir willkommen. Halleluja. So wollen wir dich sehen und so wollen wir die anderen auch sehen, den Schwächsten unter uns. Er ist willkommen bei dir und Gnade zur Veränderung, Gnade, dass aus Schwächlingen Helden werden können, ist bei dir. Deswegen ist Hoffnung für uns. Hoffnung für uns. Halleluja. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, wunderbarer Vater. Halleluja. Die Gnade, die Schwächlinge in Helden verwandelt, ist da. Und wir können zum Thron der Gnade kommen, um rechtzeitige Hilfe zu bekommen. Und wir wollen das nicht gering achten. Wir wollen das nicht nur halbherzig ab und zu nutzen, wenn es gar nicht anders geht. Sondern wir wollen kommen und von deiner Fülle Gnade um Gnade nehmen. Wir wollen nehmen die Gnade, die da lagert, die uns zusteht. Die Gnade zur Veränderung. Die Gnade in das Bild deines Sohnes verwandelt zu werden. Die Gnade überwindet zu werden. Die Gnade ein Segen zu werden für andere. Gnade über Gnade ist da. Und wir wollen kommen und lernen zu nehmen, ohne Schamgefühl, was uns zusteht, was du unbedingt willst, dass wir es haben sollen. Wir wollen kommen, Herr. Du bist reich für alle, die dich anrufen. Halleluja. Wir danken dir, dass du dein Herz öffnest und deine Reichtümer mitteilst. Alle Weisheit, alles Verständnis, alle Kraft, alle Antwort, alle Klarheit, alles, was wir brauchen in diesem Leben, um ein Leben zu führen, das zeigt, du bist doch gut, du bist treu, alles ist da, es ist unsers. Und du sagst, kommt, nehmt es, kommt, labt euch an meinem Tisch. So, Vater, wir werden auf unser Herz achten und wir werden darauf schauen, dass wir dich sehen als den einladenden Gott, bei dem wir willkommen sind. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und wir werden uns an diese Worte erinnern, wenn wir alleine zu Hause sind und die Zimmerdecke uns auf den Kopf fallen will und die Bedrückung uns besuchen will. Wir werden uns an diese Worte erinnern. Wir sind willkommen bei dir, Herr. Und wir haben die Waffen bekommen, um durchzubrechen, um durchzustarten, um Gas zu geben. Halleluja, Halleluja. Wir danken dir, Vater, für deine Güte. Oh, Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.